Wenn man in einen Gottesdienst geht, dann möchte man ja auch gerne den Schweiß seines Nebenmannes riechen. Und ich vermute mal, dass das so im Moment noch nicht möglich ist. Und das liegt nur an euch. Also zum einen schwitzt ihr nicht und zum anderen sitzt ihr einfach nicht nah genug beieinander. Geht so besser? Also ich habe das gerade gehört, dass sich Leute bewegt haben, aber ich sehe keine Veränderung. Das ist vielleicht auch so ein guter Trick, um den Prediger zu verwirren. Irgendwie so, macht einfach so ein bisschen zuck-zuck irgendwie und dann denke ich, dass alles gut ist. Und ja, ich falle auch jedes Mal wieder drauf rein. Also von daher total gut. Danke, dass ihr zusammengerückt seid. Finde ich top. Einen schönen Abend euch. Und ich hoffe, dass er noch schön bleibt. Ich weiß nicht, ich habe auch wieder ein etwas anspruchsvolleres Thema da, also nicht irgendwie kopfmäßig anspruchsvoll, aber herzmäßig anspruchsvoll. Und das sind ja immer die Schlimmsten eigentlich oder die mich irgendwie selber am meisten beschäftigen. Und deswegen vermute ich mal, dass das anderen auch so geht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich hatte letztes Mal, habe ich vor 2 Wochen gepredigt und hatte irgendwie mit einem schönen Bild angefangen, nämlich mit diesem hier und habe über die erste Liebe gepredigt. Heute kommt das, also schon gleich nach 2 Wochen, 2 Wochen nach der ersten Liebe, kommt dann schon die erkaltende Liebe. Und darum wird es dann heute gehen. Wird aber vielleicht auch gar nicht irgendwie so extrem düster wie das Bild, das da jetzt irgendwie zeigt. Ja, ein bisschen leiser machen, habe ich gehört, den Ton. Also es scheint Leute zu geben, die es stört, dass man die Predigt hört. Also vielleicht kannst du noch was dran ändern. Du hast das ja gewissermaßen in der Hand. Es sind ja manches Mal wie gerade so die harten Ansagen und auch die schwierigen Themen in der Bibel, die einem Schwierigkeiten machen, die aber möglicherweise auf den zweiten Blick gar nicht so schlimm sind und sogar irgendwie sehr ermutigend sind. Und eigentlich sollte ja Gottes ganzes Wort zu unserer Ermutigung dienen und nicht dazu, irgendwie, dass wir deprimierter wieder aus dem Gottesdienst rausgehen, als wir reingekommen sind. Und so hoffe ich das mal, dass es auch mit der erkaltenden Liebe so ist, dass da auch so der ein oder andere positive Aspekt irgendwie letzten Endes irgendwie drin ist und uns das Ganze aufbaut. Es ging jedenfalls mir so, als ich heute die Predigt vorbereitet habe, so je weiter ich reingekommen bin, umso mehr habe ich mich darauf gefreut, heute Abend hier darüber zu predigen. Und das nicht irgendwie aus Sadismus oder Masochismus, sondern einfach, weil ich wirklich Gutes darin entdecke und mich freue, dass Jesus mir diese Stelle gegeben hat. Dann wird man euch in Bedrängnis bringen und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Dann werden viele den Glauben verlieren, einander verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Weil sich immer weniger nach Gottes Maßstäben richten, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Dieses Evangelium des Reiches wird auf der ganzen Welt verkündigt werden als Zeugnis für alle Völker. Dann kommt das Ende. Es ist immer schön, wenn Verse irgendwie so aufhören, so dann kommt das Ende, kann man nochmal richtig schön betonen. Wäre auch schön, wenn wir noch eine Hammond-Orgel hier hätten, die das dann irgendwie entsprechend untermalen würde. Aber sowas haben wir leider nicht, von daher stellt euch irgendwie einfach Hammond-Orgeln vor und diesen Effekt irgendwie nach unten zu gehen mit der Stimme, dann passt das auch. Also Jesus hält hier eine Endzeitrede, das hat er öfter gemacht. Tatsächlich sind in allen Evangelien Endzeitreden und später an den Briefen kommt dann auch noch irgendwie hin und wieder mal was zur Endzeit. Und dann kommt die ganze Offenbarung, die sich schwerpunktmäßig mit der Endzeit und der Zeit nach der Endzeit beschäftigt. Was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch klingt, dass es nach der Endzeit noch eine Zeit gibt. Aber die ist dann nicht mehr in unserer Welt, sondern in der jenseitigen Welt. Und damit beschäftigt sich dann die Offenbarung. Jetzt leben wir heute in einer ganz komischen Zeit. Man hat sich immer irgendwie für das Ende interessiert, natürlich. Aber so in unserer Zeit ist das Ende der Welt Entertainment geworden. Es gibt sehr viele Filme über das Ende der Zeit und die Endzeit, in der alles dargestellt wird, wie schrecklich es irgendwann mal sein wird, wenn sich der Zeiger auf der Endzeituhr gen Ende richtet. Und wie es sein wird, wie das Menschen in Erdlöchern leben und überall riesengroße Kampfroboter irgendwie umhergehen und man tierische Angst haben muss und überall sind rauchende Ruinen und es ist fürchterlich schlechte Stimmung und alle sind extrem ungewaschen, weil es kein warmes Wasser mehr gibt Und alles ist einfach nur fürchterlich. Also irgendwie Matrix Teil 2 oder 3, wenn ihr euch erinnert, Terminator. Jede Menge Filme eigentlich, die das so beschreiben, wie schlimm das wie sein wird. Und es ist letzten Endes doch bloß irgendwie zu unserer Unterhaltung. Und wir, weiß nicht, freuen wir uns dann darüber, dass noch keine Endzeit da ist. Aber jedenfalls gucken wir uns das an und es bringt uns gut über den Abend. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch so ein paar Menschen, meistens Christen, die eine tierische Angst haben vor der Endzeit und wo du eigentlich gar nichts irgendwie sagen darfst, wo Endzeit drin vorkommt, weil so hat sich so etwas in ihnen zusammenkrampft. Und wenn man dann als Prediger irgendwie bloß mit die Worte Endzeit und Gefängnis irgendwie zusammenbringt, die einen oder anderen schon erstarren, wenn man dann irgendwie noch Folter und ausgerissene Zehennägel irgendwie dazu bringt, dann wird das irgendwie gleich noch viel, viel schlimmer, so dass man dann manches Mal wieder richtig da rausschwimmen muss und irgendwann auch wieder einschieben muss. Nein, so schlimm ist das jetzt auch nicht und das meinte ich jetzt gar nicht. Es ist kein Grund, jetzt sehr depressiv zu werden oder sich umzubringen, bevor die Zeit kommt. Aber viele Christen haben wirklich tierische Angst irgendwie davor, dass die Endzeit irgendwann mal kommt und dass der Antichrist regiert und alles irgendwie noch schrecklicher wird als in Terminator-Filmen, so dass wir uns gar nicht gerne mit diesem Thema auseinandersetzen und das lieber so ein bisschen außen vor lassen. Was natürlich schwierig ist, denn wenn man Bibel von Anfang bis Ende liest, dann müsste man schon so einige Seiten überschlagen, wenn man sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen wollte, denn es steht ja nun mal einmal drin. Und Jesus und die Apostel und gerade Johannes haben sich irgendwie einiges damit auseinandergesetzt und gar nicht weniges dazu geschrieben. Das heißt also, irgendwie Endzeit ist mal so ein bisschen belastet bei uns und schwebt irgendwie so hauptsächlich zwischen diesen beiden Polen, Unterhaltung und Angst. Und ich möchte mal unterstellen, dass Jesus beides nicht gemeint hat. Also, dass er weder zu seinen Jüngern über die letzten Tage und die Zeit, nachdem er weggegangen ist, redet, um sie zu unterhalten. Ich vermute mal auch, dass es recht wenig Lacher gegeben hat bei diesen Predigten. Aber dass er auch nicht mit zu ihnen geredet hat darüber, um ihnen Angst zu machen, indem er die nächsten Jahre in den schillerndsten, dunkelsten Farben ausmalt und seine Leute halt einfach wie richtig Angst davor haben. Also das kann eigentlich irgendwie beides nicht sein. Sondern wenn Jesus über so etwas redet und einen Einblick in die Zukunft gibt, dann wird das immer irgendwie etwas damit zu tun haben, dass er uns vorbereiten will, dass er uns Angst nehmen will vor manchen Dingen. Und auf keinen Fall hat es damit zu tun, für dass wir schlechter dran sein sollen als vorher. Denn so eine Angst vor der Zukunft macht ja mit niemandem irgendetwas Positives. Ich lese mittlerweile irgendwie im Internet irgendwie extrem viel über solche Sachen weg. Also eine ganze Weile irgendwie ist mir bei Facebook das gerade irgendwie auf Schritt und Tritt irgendwie begegnet, dass viele Christen irgendwie darüber geredet haben, wie das die Endzeit jetzt anfängt und dass es RFID-Chips, ich weiß gar nicht, ob die Dinger wirklich so heißen, gibt, die man sich in die Handwurzelknochen einspritzen lassen kann und da ist dann der Personalausweis drauf und die Geldkarte und alles und man sofort mit den Antichristen sieht und auf jeder Milchschachtel diese 666 findet und totale Angst hat wie vor dem, was kommt. Ist übrigens wirklich so, es ist auf jeder Milchschachtel eine 666 drauf im Strichcode und der Typ, der den erfunden hat, dem tut das tierisch leid. Also ich habe verschiedene Interviews mit ihm gehört und er sagt auch jedes Mal, ich habe keine Ahnung, warum ich gerade die 6 genommen habe und es war die blödeste Idee in meinem Leben und es tut mir total leid und bitte schreibt mir keine E-Mails mehr deswegen. Kann ich irgendwie total gut nachvollziehen. Und ich glaube einfach, dass jemand, der Angst hat, nicht entspannt in die Zukunft geht. Und das klingt irgendwie wahrscheinlich total logisch. Das heißt, so Angst zu schüren bringt überhaupt nichts. Also es kann nicht sein, dass die Bibel uns Angst machen will, irgendwie vor dem, was kommt. Das wäre irgendwie total unlogisch, weil niemand, der Angst hat, wird entspannt mit Gott leben. Niemand, der Angst hat, wird positiv in die Zukunft blicken und sich darauf freuen, wie was der Herr noch alles tun wird. Sondern Angst ist immer irgendwie etwas, was lähmt und etwas Lähmendes hat im Glauben nichts zu tun. Und letzten Endes, irgendwie, wenn ich es mal ganz überspitzt formuliere, bedeutet Angst vor der Zukunft zu haben, dass wir dem Teufel mehr zutrauen, unsere Zukunft zu prägen als Gott. Also Angst hat immer irgendwie etwas damit zu tun, dass man dem Teufel mehr Möglichkeiten zutraut und mehr Kraft zutraut, etwas Schlechtes bei uns zu machen, als dass wir Gott zutrauen, etwas Gutes in unserem Leben zu tun. Und das ist natürlich eine total blöde Sache. Ich glaube, dass jeder, der mit Jesus lebt, eigentlich voller Hoffnung in die Zukunft gehen sollte und sich darauf freuen sollte, was dann noch kommt und auf keinen Fall mit Angst. Und so denke ich einfach, dass Jesus es gemacht hat oder dass Jesus darüber geredet hat, um uns aufzubauen, um uns vorzubereiten auf Dinge, die kommen Und dass auch mir das Ganze, obwohl es eine Endzeitrede ist, noch nicht mal irgendwie total an die Endzeit gebunden ist, sondern dass wir zu jeder Zeit Christen die Erfahrungen gemacht haben, die da in der Bibel stehen und über die Jesus geredet hat. Und mir geht es so manchmal, wenn ich irgendwie Bibel lese, da gerade über die Endzeitsachen, dann kommt es mir vor, als ob ich schon mittendrin leben würde. Dann finde ich irgendwie so viele Parallelen irgendwie und da habe ich dann das Gefühl, dass Jesus da direkt über meine Zeit redet. Aber wenn ich mir dann mal ein paar Predigten von Martin Luther durchlese, dann sehe ich mir, dass er auch genau das gleiche Gefühl hatte und davon überzeugt war sogar, irgendwie, dass er das noch erleben wird, dass das Ende der Welt kommt. Und er ist jetzt mittlerweile fast 500 Jahre tot und wir leben immer noch. Wir haben viele von diesen Prophezeiungen überlebt. Ich glaube, allein letztes Jahr waren es 5 oder sowas, im Maya-Kalender und irgendwelche verrückten Wanderprediger, die gesagt haben, dass das Ende kommt. Und es ist nie gekommen. Und trotzdem irgendwie sagen uns diese Sachen ja etwas, weil wir oft in Situationen leben, die genauso sind, wie Jesus sie beschrieben hat. Und schon deswegen ist es gut, sich darauf vorzubereiten, denn egal, ob das Ende der Welt kommt oder nicht, wir werden in Situationen kommen, wo wir merken, dass die Liebe erkaltet, dass um uns herum irgendwie das geistliche Klima kälter wird. Wir werden in Situationen kommen, wo man uns nicht mag und vielleicht irgendwie verfolgt. Die wenigsten von uns werden in Situationen kommen, wo sie umgebracht werden sollen, also hoffe ich zumindest mal. Aber falls du es ändern möchtest, brauchst du bloß irgendwie Missionar in manchen Ländern zu werden, dann kann auch das auf dich zukommen. Also von daher, man muss gar nicht irgendwie auf die Endzeit warten. Es reicht schon, irgendwie sein Leben ganz normal zu leben. Da kommen wir immer wieder in Situationen rein, wie die, die Jesus hier beschreibt. Und ich möchte gerne hauptsächlich auf einen Punkt eingehen, nämlich auf den Vers 12. Weil sich immer weniger nach Gottes Maßstäben richten, wird die Liebe in vielen erkalten. Den ganzen Rest habe ich euch hauptsächlich dazu gegeben, damit ihr ein bisschen Zusammenhang habt, weil ihr es wahrscheinlich auch nicht alle auswendig könnt, Matthäus 24, die meisten von euch sicherlich doch, aber vielleicht der eine oder andere, wie ich, wird auch da sein, der es nicht auswendig kennt und deswegen noch ein bisschen Zusammenhang da. Dieser Vers ist der schwierigste in gewisser Hinsicht irgendwie in dem ganzen Verskomplex. Und da habe ich auch heute echt am längsten Zeit mit verbracht, weil eigentlich ist es total einfach, das vom Griechischen zu übersetzen, denn es heißt so ziemlich wörtlich gesagt, weil aber die Ungesetzlichkeit oder die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und da habe ich das hingeschrieben und dachte, aha, aber was mag das jetzt sein? Irgendwie, was mag Jesus damit Gesetzlosigkeit meinen? Was ist damit gemeint, irgendwie, dass es in den letzten Tagen oder in irgendwelchen Zeiten wie immer mehr Ungesetzlichkeit geben sollte und Menschen sich offenbar nicht mehr nach dem Gesetz richten? Und erster Gedanke war natürlich, okay, die Endzeit wird irgendwie total anarchistisch, alle Regierungen werden gestürzt werden, es ist alles irgendwie total dunkel, es herrscht das Faustrecht, die Starken überleben, die Schwachen überleben nicht, und es ist alles irgendwie total schrecklich und jeder, der nicht bewaffnet ist, hat unter jedem anderen zu leiden und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass die Liebe da in vielen erkaltet. Und dann dachte ich mir, Quatsch, dachte ich mir eigentlich. Das kann gar nicht sein. Also Christen haben ganz andere Sachen erlebt oder überlebt. Wir haben das Dritte Reich überlebt, wir haben die DDR überlebt, wir haben das Römische Reich überlebt. Und überall war viel Stress da und Gesetzlosigkeit und Christen waren irgendwie freiwillig. Und trotzdem ist die Liebe ja in ganz vielen auch nicht erkaltet, sondern gerade in solchen Krisensituationen gab es dann gerade irgendwie viele Christen, die wirklich irgendwie leidenschaftlich an Jesus gehangen haben und ihren Glauben nicht verraten haben und wirklich Liebe im Herzen hatten. Also vermute ich mal, dass Jesus da nicht über Politik redet. Also ich denke viel eher, dass er wahrscheinlich über etwas Geistliches redet, nämlich dass es aufhört, dass sich Menschen nach Gottes Maßstäben richten und dass es gerade irgendwie bei den Christen so sein wird, dass viele zwar an einen Erlöser glauben, aber nicht mehr an einen Herrn, dem sie folgen. Und dass viele irgendwie einfach das machen, was auf ihrem eigenen Herzen ist und nicht mehr irgendwie Gott danach fragen. Und dass in diesem Sinne Gesetzlosigkeit zunimmt, weil wir keine Maßstäbe mehr haben, weil wir nicht mehr versuchen, uns nach Gott auszurichten. Und dass das dazu führt, dass Liebe erkaltet. Das könnte man natürlich sagen, wie wenn Gesetzlosigkeit schlecht ist, dann brauchen wir das gerade Gegenteil davon. Wir brauchen Gesetzlichkeit. Das Einzige, was uns in unserer Gemeinde fehlt, ist ein großes Maß an Gesetzlichkeit. Und wir müssen wieder anfangen, dass wir die Bibel nach Paragraphen sortieren und durchnummerieren. Und dass wir uns gegenseitig prüfen, ob wir nicht über Paragraphen wie 28b, Ziffer 3 möglicherweise gestolpert sind. Und müssen irgendwie versuchen, so dieses Gesetz des Alten Testamentes wieder richtig stark zu etablieren in unserer Gemeinde. Amen. Einer hat es verstanden, vielen Dank. Ich glaube, das ist nicht die Lösung natürlich. Und einfach wie deshalb, weil ich viele gesetzliche Christen kennengelernt habe. Und ich weiß, dass einige von denen wie zu den härtesten und ungnädigsten und lieblosesten Leuten gezählt haben, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Also Gesetzlichkeit macht niemanden liebevoll. Gesetzlichkeit wird nicht mehr dazu führen, dass unser Herz mehr brennt, sondern Gesetzlichkeit macht eigentlich irgendwie eher das Gegenteil. Gesetzlichkeit macht Menschen engherzig und engstirnig, nur noch irgendwie an Paragraphen interessiert und wird nicht mehr dazu führen, dass sie mehr Leidenschaft und mehr Liebe haben. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und ist eigentlich auch total logisch, denn Liebe kommt von Gott und nicht vom Gesetz. Also würde ich nicht vom Gesetz Liebe erwarten, wenn es eigentlich Gott ist, der die Liebe gibt. Trotzdem werden Christen manches Mal gesetzlich und ich glaube, das liegt daran, dass eine Lebendigkeit in der Gottesbeziehung fehlt. Wenn Gott irgendwie aufhört zu reden, wenn man aufhört, irgendwie Gott zu spüren, dann muss man sich an irgendetwas anderem festklammern. Und da liegt bei Christen dann die Bibel sehr nahe. Und man fängt dann an, gesetzlich die Bibel zu lesen und zu gucken, was darf man nicht. Und sich genau daran auszu orientieren und Griechisch und Hebräisch zu lernen. Und irgendwie mache ich auch, aber aus anderen Motiven. Und einfach zu versuchen, das immer mehr irgendwie und buchstabengerecht dafür zu befolgen. Und letzten Endes wird man doch merken, es bringt einen nicht näher zu Gott, sondern es bringt einen weiter von Gott weg. Und das heißt, die Gesetzlichkeit wird nicht das Gegenmittel sein zu Gesetzlosigkeit. Ich habe gerade diese Woche, komischer Zufall, ein Buch gelesen von jemandem, der über das Wirken von Dämonen geredet hat. Und er sagte, der Teufel gibt immer zwei Lügen gleichzeitig. Und beides ist falsch. Aber man kann sich halt entscheiden, wie will ich die eine schlechte Seite haben oder will ich die andere schlechte Seite haben und kommt auf dem Weg gar nicht darauf, dass es noch was Gutes gibt. Und genauso ist das hier auch. Und wir haben die Wahl zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und es ist eigentlich so, als ob jemand auf dich zukommt mit einem strahlenden Gesichtsausdruck und sagt, möchtest du die eine Hand, in der ich Scheiße habe, oder möchtest du die andere Hand, in der ich Kacke habe? Und du tust gut daran, wenn du es nicht nimmst, wenn du dich nicht für irgendetwas entscheidest und sagst so, nein, es muss irgendwie noch was Gutes geben wie zwischen den beiden Schlechten und ich will mich nicht zwischen zwei schlechten Dingen entscheiden, sondern ich will eigentlich das Gute haben. Und das Gute ist, sich ausrichten an dem, was Gott uns sagt. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch wieder so ein Grund, warum ich immer weniger im Internet bin, dass es einfach so Trends gibt im modernen Christentum, die wirklich Gesetzlosigkeit irgendwo predigen und wo es nur noch irgendwie darum geht, dass wir zwar einen Erlöser haben, aber so der ganze andere Rest irgendwie des Paketes, so speziell irgendwie die Nachfolge Jesu, die interessiert uns eigentlich weniger und da gelten mehr so unsere eigenen Maßstäbe. Also Leute, die sagen, ja, ich bin Christ, irgendwie aber das mit diesem Punkt, das nehme ich nicht so genau und was Gott hierzu sagt, ist mir auch egal. Und ich weiß eigentlich, dass Gott meint, dass ich total schlecht lebe, aber ist ja egal, denn ich bin ja gerettet. Und dass man immer mehr irgendwie auf diese Erlösungsseite zwar setzt und sich freut, Christus zu haben, aber dass man sich immer mehr irgendwie von dem entfernt, was Gott eigentlich möchte von uns und übersieht, dass Gott beides ist, dass er uns frei macht, aber dass er gleichzeitig auch einen Anspruch an unser Leben hat und dass wir nicht nur einen Erlöser haben, sondern dass wir auch einen Herrn haben. Und bei solchen Leuten gibt es immer erst so eine Grauzone, aber irgendwann fange ich auch an, irgendwie um sie zu fürchten und kann mir vorstellen, dass man so sehr irgendwie an seine eigene Erlösung glaubt und so sehr davon überzeugt ist, dass es egal ist, was man tut, dass man möglicherweise auch irgendwann mal diese haarfeine Grenze überschreitet und nicht mehr drin ist, sondern draußen ist und sich vielleicht selber noch irgendwie als Christen sieht. Aber Jesus am Ende vielleicht dann auch sagen wird, ich kenne dich gar nicht, wer bist du eigentlich? Weil man nur so diese eine Seite gehabt hat und nicht die andere. Und um da mal irgendwie Beispiele Beispiel für zu geben, ich komme komischerweise immer irgendwie so auf die Beziehung und gerade irgendwie auf die Ehebeziehung, weil es die tiefste Beziehung ist, aber sicher geht es auch bei aller anderen Freundschaft so. Ist, wenn ich davon ausgehe, irgendwie, dass Alex mir immer vergeben wird und dass sie immer irgendwie zu mir halten wird und dass sie ihr Ehegelübde einhalten wird, und wenn ich das mir als eine Selbstverständlichkeit sehe und mich überhaupt nicht mehr irgendwie um meine Ehe kümmere und irgendwie alles andere mache und keine Eheabende mehr mache und mich nicht mehr irgendwie zu Hause blicken lasse und die Küche nicht mehr aufräume und ganze Zeit neben, doch, natürlich habe ich das gemacht, jeden Tag da neben das Becken pinkel und irgendwie alles, was sie macht, irgendwie total sträflich nachlässig behandle, dann wird irgendwann so ein Punkt eintreten, in dem die Liebe in ihr erkalten wird. Indem sie einfach sieht, irgendwie, ich werde da hier total stiefmütterlich behandelt, irgendwie alles, was ich mache, wird mit Füßen getreten, und sie wird einfach merken, die Liebe wird kalt. Und wenn ich das merke, dann wird wahrscheinlich in mir das auch irgendwann kommen, so, ach Mann, ich werde ja gar nicht mehr geliebt, was soll ich da eigentlich noch? Und ich merke, wie meine Liebe wird auch kalt. Und auf diese Weise passiert es einfach, wie das Gesetz Losigkeit wieder dazu führt, und wie das Liebe total erkaltet. Und es ist in der Beziehung mit Gott, es ist mit Sicherheit irgendwie genau das Gleiche, dass sobald ich das irgendwie für gegeben halte, was er mir sagt, und ich denke, dass ich nichts mehr von dem umsetzen muss, weil die Gnade ja da ist und deswegen die Gnade Gottes irgendwie auch nicht mehr wertschätze und nicht mehr irgendwie sehe, was sie Kostbares ist in meinem Leben, dann wird das mit Sicherheit dazu führen, dass wahrscheinlich jetzt nicht Gottes Liebe zu mir erkaltet, aber dass meine Liebe zu Gott erkaltet und dass es Beziehung echt kaputt macht, dass es eine Sache ist, die total negativ ist. Und jetzt kann man ja irgendwie dagegen die falsche Richtung nehmen und kann versuchen, wie das Gesetz einfach nur irgendwie aus eigenem Antrieb einzuhalten. Aber das wäre eben dann wieder das genaue Gegenteil, was auch falsch wäre. Und ich glaube, dass das Richtige einfach ist, aus Liebe das zu tun, was Gott uns sagt. Und letzten Endes ist das in der Beziehung auch wieder genau das Gleiche. Es gibt Sachen, die ich bei uns mache, die mein Verstand überhaupt nicht einsieht. Aber ich weiß... Entschuldigung. Aber ich weiß irgendwie, dass es gut ist. Ich weiß, dass es Alex wichtig ist. Ich weiß, dass es Alex Wertmaßstäbe sind. Und weil ich sie liebe, will ich das total gerne machen. Manches Mal grummel ich dabei. Beispiele. Ich muss einmal die Woche saugen. Das ist echt extrem viel. Als ich noch alleine gewohnt habe, habe ich einmal im Jahr gesaugt. Und es hat ohne weiteres funktioniert. Es war echt überhaupt nicht schlimm. Okay, ich hatte ein paar laufende Frikadellen möglicherweise in meinem Kühlschrank, in meiner Junggesellenwohnung. Aber das war auch total in Ordnung. Ich habe das Fach da oben sowieso für nichts anderes gebraucht. Und deswegen, warum sollte ich Dinger wegtun? Und das Gleiche, genau, es war ein Forschungsprojekt. Das Gleiche wird mir auch immer wieder irgendwie vorgehalten. Ich hatte mehrere gelbe Säcke in meiner Küche stehen, aber da ich die Küche ja sowieso nicht benutzt habe, konnte ich da auch gelbe Säcke da stehen lassen. Und es fällt mir echt schwer, irgendwie solche Sachen zu sehen, aber ich habe verstanden, dass ich mit jemandem zusammenlebe, dem das wichtig ist, dass eine gewisse Grundordnung im Haushalt besteht, und deswegen sauge ich und räume die Spülmaschine aus und muss jedes Mal irgendwie laut dabei singen und in Sprachen reden, um nicht irgendwie schlecht draufzukommen, aber ich mache das und es tut dem Ganzen gut. Ja, vielen Dank für diesen Applaus. Ja. Also... Ja. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört, aber es stimmt, man kann tatsächlich auch eine Mütze aufsetzen, wenn man sich nicht kämmen möchte. Aber ihr habt das Bild ja wahrscheinlich verstanden, und es ist genau das Gleiche, wie wenn ich mit Gott lebe. Es gibt nicht mehr Beispiele. Das kannst du ja noch ergänzen. Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Okay, wir machen.
Was für ein Limmer.
Alex dachte, ich soll die nicht nochmal erzählen, also erzähle ich die auch nicht nochmal. Nein. Du entscheidest das. Okay, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ihr habt ja das Prinzip verstanden. Und das ist natürlich wie das. Es ist ja auch dasselbe. Ist ja auch dasselbe in der Beziehung mit Gott. Und das falsch ist, einfach so mit ihm zu leben, dass man seine Segnungen als selbstverständlich nimmt, aber nicht diesen Weg der Nachfolge beschreitet und das tut, was Gott uns sagt. Also dass wir auch nicht unser Leben ändern oder nicht zulassen, dass er unser Leben ändert. Und wenn man das irgendwie einmal verstanden hat, dann kann man ja aus reiner Liebe Dinge irgendwie für Gott machen oder die er uns sagt, die wir vielleicht nicht verstehen. Und es ist nicht Gesetzlichkeit in dem Moment, weil eine ganz andere Motivation da ist, weil ich nicht irgendwie Dinge tue, irgendwie damit Gott mich liebt und gut findet und erlöst oder ich andersrum dann Angst habe, dass er mich da nicht mehr mag, wenn ich es nicht tue, sondern dass es einfach auf diesem Fundament von Liebe steht und dass deswegen die Motivation irgendwie eine ganz andere ist bei Gesetzlichkeit. Und ich glaube, irgendwie das ist der Mittelweg und das ist auch das, was uns vor dem Erkalten der Liebe letztlich wie bewahren wird, ist diese Beziehungsebene zu haben und diese Beziehungsebene nicht zu verlassen und Dinge einfach tun, weil man sich an Gottes Maßstäben orientiert, weil er unser Freund ist, weil er unser Retter ist, weil er letztlich unser Herr ist und wir mit ihm leben und da mit ihm dabei sind. Und ich weiß, dass es manchmal irgendwie schwer ist, das zu unterscheiden. So von außen ist es, kann man eigentlich nicht sagen, ob es eine Radikalität ist, die manche Leute haben, die aus dem Inneren kommt und aus der Beziehung kommt, oder ob es Gesetzlichkeit ist. Und das ist eigentlich auch egal, irgendwie, ob man das irgendwie unterscheiden kann. Es kommt irgendwie darauf an, dass es für uns irgendwie das Richtige ist, dass wir es aus der richtigen Motivation machen. Und dann ist es egal, wie was irgendjemand sonst irgendwie davon hält. Und das führt mich zurück eigentlich zu dem Punkt, den ich gerade irgendwie schon angefangen habe, nämlich warum hat Jesus das gesagt? Und ich glaube, er hat es gesagt, weil er wusste, dass jeder von uns in Situationen kommt, wo unsere Liebe in der Gefahr steht, zu erkalten. Dass jeder von uns mal in eine Situation kommt oder vielleicht sich das sogar irgendwie einschleicht und wir längere Zeit mit da drin sind, dass wir alles andere wichtiger finden, wir als Gottes Maßstäbe oder die Maßstäbe unseres Partners und dass wir alle in der Gefahr stehen, dass die Liebe in uns erkalten kann und dass Jesus uns deshalb vorher warnt, dass wir sagen können, wenn wir in der Situation sind, ah ja, okay, das hat er uns ja damals schon gesagt, darauf bin ich vorbereitet und deswegen werde ich darauf achten und deswegen werde ich nicht diesen falschen Weg weitergehen, sondern werde versuchen, den richtigen Mittelweg zu gehen, damit meine Liebe nicht erkaltet und ich mich weiterhin auch mit einem brennenden Herz leben kann und mit Leidenschaft leben kann. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Gott uns letztlich auf jede Situation vorbereitet, die irgendwann auf uns zukommt und dass gerade für die schwierigen Phasen im Leben es unglaublich viel gibt, was in der Bibel darüber geschrieben ist und dass wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und auf eine gläubige, betende Weise mit ihm leben, dass er uns vorbereiten wird auf das, was kommt. Und das kannst du fast auf jede Situation anwenden. Wenn du irgendwann Stress kriegst, wie auf der Arbeit, weil du ein frommes T-Shirt anhast oder sich rumgesprochen hat, dass du zu den Jesus Freaks Remscheid gehst und Leute anfangen, dich zu mobben, dann gibt es sehr vieles Material im Neuen Testament, was genau darüber spricht. Da kannst du dich an Petrus Briefe erinnern, wo es dann heißt, dass das Feuer der Verfolgung nicht irgendwie etwas Fremdes für uns ist, sondern dass es etwas ist, was zum Leben einfach dazugehört. Oder man kann sich an Paulus' Briefe, an Timotheus erinnern, wo letztlich irgendwie nochmal irgendwie genau das Gleiche steht, dass jemand, der fromm leben will, immer damit rechnen muss, dass Menschen kommen, die ihm widersprechen und das Leben schwierig machen. Oder du kannst dich ja an Jesus erinnern, wenn du merkst, ich bin gerade dabei wegzudriften und mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und meine Liebe wird kalt, dann weißt du, darauf hat Jesus mich vorbereitet. Es ist klar, dass solche Situationen kommen, aber ich kann ja mein Leben nochmal justieren und kann in die richtige Richtung gehen und dann auch erleben, dass es wieder brennender wird und meine Leidenschaft wieder da ist. Also Gott lässt uns nicht einfach irgendwo in eine Situation reinlaufen, mit der wir nachher nichts anfangen können, sondern er wird uns vorbereiten auf alles, was kommt. Und wenn man vorbereitet lebt, ist es wesentlich einfacher, mit schlimmen Situationen umzugehen oder mit irgendwelchen Schwierigkeiten umzugehen, als wenn man nicht vorbereitet ist. Und das ist so der eine Teil für die gute Nachricht daran. Jesus bereitet uns vor. Der zweite Teil der positiven Nachricht in den harten Versen ist, dass er nicht entmutigend gesagt hat, es wird eine Zeit geben, in der niemand mehr Liebe haben wird, sondern in der die Liebe in allen erkaltet ist. Er sagt nur irgendwie, dass viele das haben werden, dass in vielen die Liebe erkalten wird, aber nicht in allen. Und wenn es nicht in allen heißt, dann heißt es, es gibt einen Überrest. Und wenn es einen Überrest gibt, dann bedeutet das, dass ich dazu gehöre. Und das ist eine super Einstellung. Denn es sagt mir, egal wie viele Leute kalt werden, ich kann immer noch irgendwie leidenschaftlich sein. Ich kann immer noch brennen. Egal wie viele Leute ein komisches Christentum leben, in dem sie nur die Erlösung haben, aber nicht mehr die Nachfolge, ich kann trotzdem noch Jesus nachfolgen. Und wenn alle von der Brücke springen, dann kann ich immer noch oben stehen und Fotos machen. Und wenn alle irgendwie aufs falsche Pferd setzen beim Rennen, dann kann ich immer noch auf das richtige Pferd setzen. Und wenn alle Leute doof sind, dann kann ich immer noch schlau sein. Und wenn alle Leute ihren Glauben verlieren, dann kann ich immer noch irgendwie jemand sein, der als Prophet übrig bleibt und sie alle wieder zur Ordnung ruft und sagt mir, was Gottes Wort ist. Und das ist eine Sache, die mir total viel Mut macht. Also es geht gar nicht darum, dass man Angst hat vor dem, was da kommt und denkt, es kommt so eine unausweichliche Situation, in der jede Liebe erkalten wird. Sondern wenn ich merke, dass in mir die Liebe erkaltet, dann weiß ich auch, dass das der Moment ist, wo ich anfangen kann, wieder anders zu leben und etwas tun kann, damit das Feuer in mir wieder entfacht wird. Und ich glaube, es heißt irgendwie, dass es unnütz ist, dass es unnötig ist, auch ohne Leidenschaft zu leben, dass es unnötig ist, so mit Ach und Krach dem Lamme nachzugehen, sondern dass es wirklich irgendwie möglich ist, die Leidenschaft zu halten, dass sie vielleicht das Leben ändert, auch irgendwie einige Einstellungen ändert, aber dass sich irgendwo diese grundsätzliche Einstellung der Leidenschaft und der Liebe zu Gott und Menschen immer noch irgendwie halten kann und es nicht irgendwie eine Unausweichlichkeit darstellt, dass es aufhört und dass diese Liebe erkaltet. Ja, Amen. Vielen Dank, Jürgen. Und das wollte ich euch gerne sagen, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass wir auch in einer Zeit eben leben, wo Liebe in vielen erkaltet, wo Leidenschaft immer mehr fehlt, wo viel Faszination da ist für andere Dinge und wo natürlich auch viel Faszinierendes in der Welt unterwegs ist, sodass es auch manchmal irgendwie schwer ist, in der Leidenschaft zu bleiben. Aber es ist möglich, in der Leidenschaft zu bleiben. Und es ist manchmal irgendwie nicht hilfreich, mir auf das zu gucken, was andere Leute machen. Irgendwie gerade auch, wenn es destruktiv ist, dann sowieso nicht. Aber eigentlich irgendwie stehen und fallen wir alle mit unserem Gott. Und es kommt mir darauf an, dass unsere Beziehung irgendwie rein bleibt. Und vielleicht muss man wie manchmal Sachen von außen abschneiden und sich verbieten, sich mit den manchen Dingen auseinanderzusetzen. Aber es ist tatsächlich wie möglich, die Leidenschaft zu halten. Und ich bin total froh darüber, dass ich jetzt seit 20 Jahren mittlerweile Christ bin und ich habe immer noch Leidenschaft. Ich habe immer Phasen gehabt, wo es auch mal schwierig war, ganz klar. Aber irgendwie letzten Endes bin ich immer wieder rausgekommen. Und es ist immer wieder gekommen, dass ich mit Gott wieder ins Reine gekommen bin. Und dass dann irgendwie Gottes Herrlichkeit gekommen ist und dass Leidenschaft wieder da war. Und wenn es bei mir geht, dann geht es auch bei jedem anderen. Und aus diesem Grunde will ich noch irgendwie ein letztes sagen, weil wir, glaube ich, manchmal einfach falsche Einstellungen haben. Ich habe mich manchmal irgendwie selber bemitleidet, weil ich Schwierigkeiten habe, Krisen zu haben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen blöd, aber das Problem, wenn man als Christ angestellt ist und als Prediger unterwegs ist, ist, wenn du selber eine Krise hast, dann kannst du dich nicht hängen lassen, sondern du musst einfach weiter predigen. Und das heißt mir ganz egal, wie schlecht es mir geht, ich weiß, ich stehe spätestens Freitag wieder auf der Bühne und wenn Samstag ist, stehe ich spätestens morgen auf der Bühne. Und das heißt, ich muss irgendwo es hinkriegen, dann wieder etwas vom Heiligen Geist zu haben und wieder zumindest etwas Kraft da vorne zu stehen und das weiterzugeben, was er mir sagt. Und deshalb habe ich das nicht gut gefunden, weil ich dachte, es wäre eigentlich total schön, sich mal irgendwie 2-3 Wochen hängen zu lassen und nicht in Gottesdienst zu gehen, mich nicht mit frommen Themen zu beschäftigen. Und habe das sehr oft irgendwie auch als Andrang empfunden, dass ich dann trotzdem irgendwie noch weitermachen musste. Und es war wirklich manchmal so, dass ich mich tierisch gequält habe irgendwie durch meine Bibelarbeiten und die Gebetszeiten und dass einfach nur so dieses Damoklesschwert des beginnenden Gottesdienstes für mich dazu angetrieben hat, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Und ich habe das schlimm gefunden eine Zeit lang. Mittlerweile weiß ich, dass das etwas total Tolles ist, dass es eigentlich eine Gnade Gottes ist, dass ich keine Möglichkeit habe, mich langfristig hängen zu lassen, sondern dass egal wie es mir geht, dass ich immer Gott suchen muss. Und ich sehe es bei ganz vielen anderen Leuten, die eine Krise haben und denen es irgendwie gerade schlecht geht im Glauben und die sich wirklich hängen lassen und sagen, ja gut, jetzt geht's mir nicht so gut, deswegen gehe ich nicht zum Gottesdienst, deswegen bete ich nicht mehr, deswegen lese ich keine Bibel und dann hoffen, dass es vorbeigeht. Und es gibt ja manchmal sogar noch diesen sehr dummen Ausdruck dafür, nämlich sich mal eine Krise gönnen. Das ist eine totale Katastrophe. Also wer sich hängen lässt, wird so nicht irgendwie aus einer Krise rauskommen. Krisen haben so die Eigenschaft, die gehen nicht von selbst, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und dranbleiben, sonst dauern diese Sachen teilweise ein ganzes Leben lang und man kommt einfach nicht mehr daraus. Und sich eine Krise zu gönnen, ist ungefähr genauso schlau, wie zu sagen, boah, jetzt habe ich Kopfschmerzen, jetzt haue ich mir mal einen Nagel in den Kopf, um da den Druck rauszulassen. Oder jetzt ist mir irgendwie gerade langweilig, deswegen trinke ich irgendwie einfach mal so einen Liter Rohr frei und gucke dann, wie was passiert. Es ist totaler Blödsinn. Echt, das ist auch genauso ein Blödsinn. Keiner würde irgendwie darauf kommen mit seinem Körper. Aber mit unserer Seele kommen wir komischerweise doch irgendwie da drauf, dass es unserer Seele gut tun könnte, wenn wir uns eine Weile im Selbstmitleid suhlen und uns alle möglichen schlechten Gedanken machen und schlimme Filme angucken und das Ganze noch irgendwie mit schlimmer Musik irgendwie auch noch irgendwie verstärken und denken, das ist irgendwie cool und das ist irgendwie normaler Umgang damit und das ist eigentlich total dämlich. Das ist wirklich das Dümmste, was man tun kann. Und das Beste, was man tun kann, ist dann gerade trotzdem noch irgendwie die Disziplin zu wahren und auch wenn vielleicht gerade keine Gefühle da sind, trotzdem irgendwie weiter zu beten, trotzdem Bibel zu lesen, trotzdem mal Gott zu fragen, wie man da wieder rauskommen kann und sich eben nicht hängen zu lassen und sich nicht gehen zu lassen. Und so bin ich mittlerweile echt total dankbar dafür, irgendwie, dass mein Leben Strukturen hat, auch äußere Strukturen, die verhindern, dass ich mich hängen lasse. Denn ich glaube, wenn ich das auf diese Weise nicht gelernt hätte, dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und das will ich euch auf jeden Fall irgendwie auch mit auf den Weg geben. Ich weiß, das sind immer so die Sachen, die hört man nicht so besonders gerne. Das hat mit Disziplin zu tun und mit geistlicher Vorbereitung. Aber der ganze Punkt ist, es wird eine Zeit kommen, wo es schwer ist, Leidenschaft zu halten. Und wer vorbereitet ist, der wird zu den wenigen gehören, die die Leidenschaft halten. Und viele von den anderen, ganz hart gesagt, die werden abfallen, beiseite gehen, vielleicht irgendwann wiederkommen, aber werden auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr schwer haben in dieser Zeit und viele von denen werden auch nicht durchkommen. Und das ist eine brutale Wahrheit, aber es ist gut, sich auch mit den brutalen Wahrheiten auseinanderzusetzen, denn es ist möglich, sich vorzubereiten, es ist möglich, mir das Wort zu studieren und Gott zu suchen, ihn anzubeten und generell zu beten. Und dann wird es auch möglich sein, durch solche Sachen durchzukommen, durch solche Phasen und immer noch Leidenschaft zu haben und ein brennendes Herz. Und ich glaube, echt das Schlimmste, wirklich das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, ist, dass Liebe erkaltet. Echt, wenn das nur noch Routine ist, um hinter Gott herzugehen und nachher vielleicht nur noch Gesetzlichkeit wird oder genauso schlimm diese Gesetzlosigkeit, dann ist das eine totale Katastrophe. Also da lass uns lieber irgendwo dafür beten und in der Beziehung bleiben, dass unser Herz weiterhin brennt. Amen. Wir würden dann jetzt zur Anbetung schreiten. Jesus, ich bete, dass du uns ein brennendes Herz bewahrst, dass du uns hilfst, in deiner Liebe zu bleiben, dass du uns hilfst, uns mit dir auseinanderzusetzen. Jesus, ich möchte nicht jemand sein, wie der nur einen Erlöser kennt und niemandem nachfolgt, sondern ich will dir wirklich nachfolgen. Ich danke dir, dass die Gnade da ist, die unser Rettungsnetz darstellt. Aber ich danke dir auch, dass wir so mit dir in Beziehung bleiben können und dass wir dir wirklich nachfolgen, dass du unser Herr bist. Ja, und ich will es dir auch mal ganz, ganz bewusst für mich sagen und vielleicht auch hier für den einen oder anderen. Ich habe dich wirklich als Herrn angenommen und ich will deinen Weg gehen, ich will nicht mehr meinen Weg gehen, sondern ich will hinter dir hergehen. Gott, und ich bete, dass du uns eine Gemeinde irgendwie machst, die aus Leuten besteht, die nicht ein komisches, flaches Evangelium haben und nicht einer billigen Gnade nachgehen. Ja, sondern dass wir auch echt im Buße leben, in Nachfolge leben. Und dass wir Leute sind, die das immer wertschätzen können, dass du für sie gestorben bist. Den Preis deiner Gnade immer zu schätzen wissen. So, ich werde jetzt etwas mit Bassspielen beschäftigt sein, aber ihr könnt gerne untereinander beten. Füreinander. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr alle mal so 2-3 Meter nach vorne geht und mitsingt und wirklich Gott sucht. Und es ist in der Anbetung auch wie sonst im Glauben, so je mehr man von sich reingibt, umso mehr bekommt man nachher von Gott raus. Und dass es sich auch echt empfiehlt, mit dieser Zeit zu nutzen und da in Gottes Gegenwart hineinzudrängen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns begegnest hier, dass wir nicht Lieder singen, sondern dass wir dich anbeten. Weil das nicht im Kopf hängen bleibt, sondern dass wir in deine Gegenwart reinkommen. Hier ist dahin, wo du uns veränderst. Vater, ich wünsche mir so sehr, dass du dein Feuer ausgießt und dass unsere Herzen brennen, Herr, dass wir wirklich Jesus-Freaks sind, Freaks für dich.